Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 99, Selsal. An einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dann, wenn zu Beginn der Auferstehung die Erde in schweres Beben gerät und das, was sie an Lasten in sich birgt, hervorbringt, und der Mensch erschrocken fragt, was ist, was geschieht? An jenem Tag wird die Erde das berichten, was dein Herr ihr offenbarte. An jenem Tag werden die Toten einzeln, an jeder für sich, aus ihren Gräbern hervorkommen und ihnen ihre Werke, die sie in ihrem Erdenleben taten, gezeigt. Daher, wer auch nur im Gewichte eines winzigen Stäubchens Gutes tut, wird es schauen. Und wer Übles, wenn auch nur im Gewichte eines Stäubchens tut, wird es dann sehen.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 19. Oktober 2022, gleich dem 27. März 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Doppelstandard der westlichen Staaten hinsichtlich der Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsführer. 40 Jahre Fortschritt zeigen Richtigkeit der Revolutionsanalyse. Iranisches Außenministerium verhängt heute Sanktionen gegen westliche Verantwortliche und Institutionen. Iran. Zerschlagung einer Waffen- und Munitionsschmugglerbande. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsführer. 40 Jahre Fortschritt zeigen Richtigkeit der Revolutionsanalyse. Bei einem Treffen mit hunderten jungen wissenschaftlichen Spitzentalenten und Eliten Irans sagte das geehrte Revolutionsoberhaupt, dass der 40-jährige Fortschritt des Landes die Richtigkeit der Analyse der Revolution im Gegensatz zur Analyse des Westens zeige. Unter Bezugnahme auf die kontinuierliche Propaganda des Westens von Beginn des Sieges der Islamischen Revolution an bis heute, dass die Islamische Republik im Niedergang begriffen sei, hob der Revolutionsführer hervor. Für ihre Behauptungen setzten sie auch eine Frist und jedes Mal sagten sie, dass die Islamische Republik in einem weiteren Monat, einem weiteren Jahr oder 5 Jahren am Ende sein werde. Und einige Leute im Inland förderten diese Behauptungen aus Fahrlässigkeit oder Arglist. Ayatollah Khamenei betonte, wir haben nicht aufgegeben und wir haben uns gewehrt und, so Gott will, werden wir weiter bestehen. Das Revolutionsoberhaupt wies auf die Existenz zweier analytischer Systeme in diesen Bereichen und sagte, ein analytisches System glaubt, dass es nutzlos ist und Zerstörung verursacht gegen universelle globale Normen, und die aus diesen Normen hervorgehenden Mächte wie Amerika zu arbeiten und sich dagegen zu stellen. Diese Leute denken auch, dass diejenigen, die eine andere Analyse der Tatsachen und der Welt haben, Wahnvorstellungen haben. Ayatollah Khamenei fügte hinzu, aber die zweite unrealistische Analyse basiert auf der Tatsache, dass sie die Gesamtheit der Fakten sieht, nicht nur die guten, sondern auch die schlechten Fakten und auf deren Grundlage handelt. Er betonte, die bemerkenswerte Tatsache ist, dass die Islamische Republik die schnelle Bewegung, die sie am Ende der Karawane begonnen hatte, fortsetzte und heute die Spitze der Karawane erreicht hat. Weiter hob das geehrte Revolutionsoberhaupt hervor, dass die iranischen Akademiker es dem Land nicht erlaubten, vom Westen abhängig zu bleiben. Und er verwies bei den Ehrungen einiger Eliten und Wissenschaftler des Landes unter anderem auf die Forschungen und Errungenschaften des Royan-Forschungsinstituts in Bereichen wie der Stammzellenforschung und dem Klonenleben der Tiere, auf die Fortschritte in der Biochemie sowie beim Start und Transport von Satelliten in den Weltraum, bei den grundlegenden Errungenschaften in der Nuklearindustrie, bei der Herstellung komplexer Impfstoffe, einschließlich des Corona-Impfstoffs, ebenso wie bei den erstaunlichen Entwicklungen im Bereich Raketen und Drohnen hin. Iranisches Außenministerium verhängt heute Sanktionen gegen westliche Verantwortliche und Institutionen. Der iranische Außenminister gab bekannt, dass die Namen einer Reihe ausländischer Verantwortungsträger und Institutionen, die an der Sanktionsdebatte gegen Iran beteiligt waren, auf die schwarze Liste des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran gesetzt wurden. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte heute Mittwoch, am Rande seines Besuchs im Haus der Schmetterlingspatienten in Teheran, bei dem er sein Bedauern über die Probleme dieser Patienten aufgrund der anti-iranischen Sanktionen zum Ausdruck brachte, dass Iran die an den inhumanen Sanktionen Beteiligten verabscheue. Amir Abdollahian fügte hinzu, dass heute die Namen einiger ausländischer Verantwortlicher und Institutionen, die eine Rolle bei der Verhängung der Sanktionen gespielt hätten, auf die schwarze Liste des iranischen Außenministeriums gesetzt würden. Und diese Personen und Institutionen seien Beispiele für terroristische Gruppen. Der iranische Außenminister erklärte, dass mindestens 4 Institutionen und 15 westliche Verantwortungsträger in der iranischen Sanktionsliste erhalten seien. Epidermolysis bullosa, EB, ist eine erbliche Erkrankung des Hautgewebes, die Blasen an Haut und Schleimhaut verursacht. Diese Krankheit wird aufgrund der dünner werdenden Haut und deren entsprechenden Anfälligkeit mit den Flügeln eines Schmetterlings verglichen und ist in Iran als Schmetterlingskrankheit bekannt. Die EB-Patienten benötigen spezielle Verbände, Mepilex, für die Heilung ihrer Wunden, die normalerweise von einer schwedischen Firma importiert und vom EB-Haus an die Patienten verteilt werden. Dies wird nun bedauerlicherweise durch die amerikanischen Sanktionen verhindert. Und erst kürzlich hat die schwedische Regierung in einer seltsamen Aktion den Antrag des Anwalts der iranischen Schmetterlingspatienten abgelehnt, die schwedische Firma Mölnlycke zu verpflichten, die speziellen Verbände für die iranischen Patienten zu schicken. Infolge dieser Ablehnung durch das schwedische Unternehmen starben weitere Schmetterlingspatienten, insbesondere kranke Kinder in Iran, und einige andere erlitten schwere körperliche Verletzungen wie Amputationen, andere starben unter Schmerzen und Leiden aufgrund des Mangels an den notwendigen Verbänden. Iran – Zerschlagung einer Waffen- und Munitionsschmugglerbande. Der Grenzschutzkommandeur der Provinz West-Aserbaidschan-Nordwest-Iran gab die Vernichtung einer Waffen- und Munitionsschmugglerbande durch die Kräfte des Umia-Grenzregiments bekannt. Brigadegeneral Hossein Khani, der Grenzschutzkommandant der Provinz West-Aserbaidschan, sagte, dass 161 Kampf- und Jagdwaffen bei der Operation des Umia-Grenzregiments entdeckt wurden. Laut der Erklärung des Generalkommandos der Polizei ist die Sicherheit des Volkes die rote Linie der Polizei. Und die Person oder Personen, die beabsichtigen, die Sicherheit des Volkes zu gefährden, werden streng und gemäß dem Gesetz behandelt. Zuvor hatte der Polizeikommandant der Provinz Khuzestan im Südwesten Irans die Zerstörung einer internationalen Waffen- und Munitionsschmugglerbande und die Festnahme von Mitgliedern dieser Bande bei Operationen des Geheimdienstes und der Sicherheitspolizei bekannt gegeben. Laut Brigadegeneral Solehi wurden bei dieser komplexen und mächtigen Operation 23 Sturmgewehre, 2 Colts, eine Simonov, 126 Patronen, 6 Magazine und 4 Handsprechanlagen entdeckt und beschlagnahmt. Pentagon bestätigte Gerüchte über Export iranischer Raketen nach Russland nicht. Das US-Verteidigungsministerium hat die von einigen westlichen Medien verbreiteten Gerüchte über die Absicht Irans, Raketen nach Russland zu schicken, nicht bestätigt. Laut der Nachrichtenagentur Fast News sagte Pentagon-Sprecher Patrick Ryder am Dienstag, es gebe derzeit keine Informationen, die die Berichte über den Vorschlag der Islamischen Republik Iran bestätigen würden, Boden-Boden-Raketen nach Russland zu liefern. Zuvor behauptete die Nachrichtenagentur Reuters, die eine lange Geschichte iranophobischer Nachrichten hat, Teheran habe Moskau versprochen, Boden-Boden-Raketen und mehr Drohnen zu schicken. Reuters behauptete, dass die diesbezügliche Einigung am 4. Oktober 2022 erzielt wurde, als der iranische Vizepräsident zusammen mit 2 hochrangigen Verantwortungsträgern der Islamischen Revolutionsgarden nach Russland reiste. Die Islamische Republik Iran hat zuvor schon die Behauptungen zurückgewiesen, Drohnen nach Russland zu schicken. Nasser Kanani, der Sprecher des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran, sagte am Dienstag, Iran hat keine Waffen an keine der Kriegsparteien geliefert. Vor etwa 2 Wochen sagte er, bezüglich der Behauptungen der ukrainischen Behörden über den Einsatz von in Iran hergestellten Drohnen durch die russische Armee: Die Islamische Republik Iran betrachte die Nachrichten über die Lieferung von Drohnen an Russland für einen Einsatz im Krieg in der Ukraine als haltlos und bestätigt diese nicht. Syrien: Russische Operation tötet 10 Terroristen in Idlib. Ein Verantwortlicher des russischen Versöhnungszentrums Himeymin in Syrien gab bekannt, dass bei der Offensive der russischen Luftwaffe auf die Stellungen der Terrorgruppe Hayat-Tahrir al-Sham in Idlib mindestens 10 Terroristen getötet und ihre Munitionsdepots zerstört worden seien. Andrei Boldirov, der zeitweilig stellvertretende Leiter des russischen Zentrums für Versöhnung in Syrien, teilte in einer Erklärung mit, dass die russische Luftwaffe bei einem Luftangriff am 17. Oktober 3 122mm D-30-Kanonen, 3 S-60-Flugabwehrkanonen und 1 Munitionsdepot zerstört habe, wobei mindestens 10 Terroristen der Hayat-Tahrir al-Sham, die am Beschuss der Stellungen der syrischen Armee beteiligt waren, getötet wurden. Boldirov erklärte, dass die Terroristen eine Bedrohung für die russische Sicherheitskräfte darstellten. Infolge der Luftangriffe auf die unterirdischen Unterschlupfe der Terroristen in der Nähe von Misaybin wurden 13 Terroristen getötet und weitere 22 wurden verletzt. Es sei darauf hingewiesen, dass die Deeskalationszone von Idlib, die die Provinz Idlib und Teile der Provinzen Aleppo, Hama und Latakia umfasst, die letzte Zuflucht der bewaffneten Elemente der Terrorgruppe Tahrir al-Sham ist, und die Al-Nusra-Front ist das Rückgrat dieser Gruppe. Die Terrorgruppe Tahrir al-Sham, ehemalige Al-Nusra-Front, die in verschiedenen Regionen Syriens immer wieder Niederlagen durch die syrische Armee und die islamischen Widerstandskräfte erlitten hat, ist immer noch mit Unterstützung der Türkei in den Deeskalationsgebieten in Syrien präsent und setzt ihre feindschaftlichen Aktionen fort. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 19 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 16 Grad, Mashhad 9 Grad, Isfahan 17 Grad, Shiraz 19 Grad und Bandarabas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Mit den fortwährenden Angriffen Kiews auf die Referendumsgebiete, die Russland jetzt als russisches Staatsgebiet ansieht, geht der Krieg zwischen beiden Ländern jetzt in die nächsthöhere Eskalationsstufe. Während das wochenlange Vorrücken der Kiewer Truppen gestoppt werden konnte, greift Moskau jetzt kriegswichtige Anlagen auch um die Hauptstadt Kiew und in der Westukraine an. Christoph Höstl, Bundesvorsitzender der Partei Die Neue Mitte, sieht im Pass-Today-Interview Washingtons NATO-Strategie als hochschädlich für Europa und tödlich für Deutschland. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pass-today.com/de anhören.
Horstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Scharokny.
Ja, vielen Dank, Herr Horstel. Der Ukraine-Krieg tritt jetzt offenbar in eine neue Phase. Seit einigen Tagen greift die russische Armee erneut die ukrainische Hauptstadt mit Raketen und Drohnen an. Wie wichtig ist oder wie gefährlich ist diese neue Angriffsform?
Im Grunde genommen können sich die Zivilisten hier beruhigt zurücklehnen, weil das gilt nicht ihnen. Hier wird militärische Infrastruktur angegriffen. Das wird auch offiziell aus Russland so bestätigt, aus der Duma und von Politikern dort. Die Armee hat ja auch Befehle, die eindeutig sind, nämlich eben sich auf die militärischen Ziele da klar zu konzentrieren und ansonsten äußerste Zurückhaltung. Das gilt ja immer noch, nicht? Wir haben ja immer noch diesen Charakter der Sonderoperation, nur war eben bisher das meistens beschränkt auf eben die tatsächlichen Kriegsgebiete. Während man zum Beispiel, das ist ja etwas, das ich auch einfach berichtet habe in meinen Wochenübersichten, ja, der ganze Zustrom von Militärmaterial, also die Nachschublieferung an die Front im Osten und im Südosten der Ukraine, das lief ja alles ungehindert durch. Die Russen haben das nie bombardiert. Und da wird dann eben auch natürlich in zivilen LKWs, das ist alles berichtet worden mit Filmberichten, mit Fotos, wird das Kriegsmaterial also sozusagen getarnt angeliefert. Und ich will mal sagen, da gibt es ja eine ganz trockene Geschichte zu dem Thema. Da sagt man dann, okay, alle Transporte haben offen zu erfolgen, damit wir aus der Luft einsehen können, ob es sich wirklich nicht um Militärmaterial handelt. Und jeden geschlossenen LKW werden wir bombardieren. Ne? Solche Regelungen sind möglich. Und dann unterbleibt das, hat Russland aber nicht gemacht. Mit anderen Worten, die haben alles, diese wahnsinnigen zig Milliarden Waffen- und Munitionslieferungen an ihre Front abgekriegt und haben ja auch dann mit Tausenden von Söldnern zu tun, spezial ausgebildeten Truppen, Sondereinheiten. Also es hört ja gar nicht wieder auf. Und schließlich eben ein amerikanisches Militär, das sich offen in den großen Kartellmedien der westlichen Welt brüstet, erfolgreich Operationen geleitet zu haben. Inzwischen weiß man, und das ist auch sogar ukrainischerseits bestätigt, dass praktisch Washington das die gesamte Kriegsgestaltung bis ins Detail unter sich hat. Und das läuft natürlich auf dem kleinen Dienstweg. Nicht? Die NSA und CIA besorgen die Daten, besonders aber die NSA über die Satelliten. Und solche Beobachtungen, das ist vermutlich auch der Grund, warum in den ersten Kriegswochen 7-8 russische Generäle ihr Leben lassen mussten. Die hat man schlicht ausgespäht mit einer Gesichtserkennung und dann abgeschossen. Und diese Art blutige Lektionen hat sich Russland nun einige abgeholt und in letzter Zeit eben mit erheblichem Territorialverlust. Und dann hat man bei einzelnen Übergriffen der Ukraine auf, ich will mal sagen, altrussisches Territorium, hat man dann auch schon mal einen Vergeltungsangriff in die Restukraine, also in den westlichen, nicht umkämpften Gebietsteil hineingetragen. Aber jetzt eben, weil ja diese Übergriffe ständig laufen und weil die, wie soll man sagen, Operation aggressiv auch gegen die Gebiete vorgehen, in denen ja ein Referendum stattgefunden hat und die Russland jetzt als russisches Gebiet ansieht, hat man nun auch angefangen, die Restukraine stärker anzugreifen, aber eben Energielieferanten und militärische Einheiten, das ist klar. Und dann kommt eben zum Beispiel die Bild-Zeitung und zeigt also einen angeblichen Treffer auf einen Spielplatz und dann rennt da ein Reporter hin. Und dann sieht man, dass der Treffer also deutlich neben dem Spielplatz war, also einige zig Meter weg davon. Im Hintergrund sieht man den Spielplatz, das hat man so schön aufgenommen, dass es möglichst nah aussieht. Aber dann zum Beispiel kommen diese Verdächtigkeiten, dass alle Fensterscheiben in der Umgebung heil sind und dass es bei einem Bombentreffer dieser Art, da kenne ich mich nun ein bisschen aus, am eigenen Körper erlebt sozusagen, das war dann also so von der Tiefe des Lochs her eher so ein 100-150 Kilo Teil, das da explodiert ist. Und da bleiben kaum Fensterscheiben in der Umgebung heil. Ja? Aber nicht ist es so, dass alles heil bleibt. Das ist also hier passiert. Mit anderen Worten, wir haben es wahrscheinlich, da hat wahrscheinlich jemand mit einem kleinen Bagger nachgeholfen, um ein schönes Loch zu machen, das man dann als Bombentrichter verkauft hat. Auch sah das Loch übrigens keineswegs aus wie ein Bombentrichter, sondern einfach wie irgendwas Umgegrabenes. Also da rechnet die Bild-Zeitung ganz offensichtlich auch mit der Dummheit ihrer Leser. Und das ist das. Wir haben eben Krieg und wir haben Kriegspropaganda. Das sind zwei Schlachtfelder. Das wird auch in Moskau nicht immer gleich begriffen. Und auf dem einen Schlachtfeld hat jetzt also Moskau tatsächlich in den letzten Tagen, kann man auch in Westmedien ablesen, den Vormarsch der ukrainischen Truppen klar gestoppt und hat auch dann eben die Angriffe in die Ukraine auch in Richtung Hauptstadt vorangetragen, wie übrigens vor Monaten auch angedroht, nach dem Motto, der Krieg wird immer schlimmer, je länger ihr euch wehrt, ja. Und offiziell ging es ja um die Entnazifizierung in dem Krieg. Das wird hier als Propaganda abgetan, was es nicht ist. Denn inzwischen haben wir so einige tausend Bilder gesehen von Kriegsgefangenen, die sich also ganze KZ-Szenen auf den Körper haben tätowieren lassen, von so Kleinigkeiten wie Hakenkreuzen oder SS-Symbolen mal abgesehen. Und auch Bilder von Heydrich habe ich da schon gesehen auf irgendeinem auf Brustkorb. Also ganz, ganz spannend. Also diese Nazis gibt es hier nicht. Aber das ist tatsächlich der Hintergrund, der sehr ernsthaft ist, dass eben in der ukrainischen Charta Paragraph 106/107 solche Eingriffe Russlands als Siegermacht des Zweiten Weltkriegs in den unterlegenen Gebieten, wo eben solche Machenschaften wieder hochkommen, erlaubt sind. Man behauptet zwar im westlichen Wiki, das sei obsolet, also sei, wie soll man sagen, überholt, diese Regelungen. Aber der Westen hat ja so seine eigenen Regeln, wie wir wissen. Tatsächlich ist das voll gültig. Und nach diesem Recht, nebenbei gesagt, könnte in Russland sich rechtmäßig entscheiden, nicht nur nach diesen beiden Paragraphen in der UN-Charta, sondern auch wegen eklatanter Verletzung des 2+4-Vertrages, in Deutschland wieder einzumarschieren. Und dann auch in ganz Deutschland, also bis an den Rhein und drüber hinaus, weil wir eben vertragsbrüchig sind, keinen Friedensvertrag haben, sondern nur einen Waffenstillstand. Und dass Moskau den so reizend und freundlich interpretiert, dass wir hier vollkommen in Ruhe gelassen werden für unsere Nazi-Unterstützung und Unterstützung der Aggression gegen den Donbass in den letzten 8 Jahren und so weiter und so weiter. Das ist ein Zustand, den wir nicht immer als garantiert dauerhaft hinnehmen dürfen, weil das unrealistisch ist. Wir befinden uns im Krieg mit Russland tatsächlich in einer Weise, dass wir ja auch jetzt 18.000 ukrainische Soldaten auf europäischem Territorium ausbilden wollen. Deutschland hat gerade das Luftwaffenabwehrsystem Iris an die Ukraine geliefert und hat ja auch die schweren Haubitzen 2000 geliefert und solche Dinge. Und das alles summiert sich zu einer ganz furchtbaren kriegsnahen Gemengelage, möchte ich mal sagen. Und davon ist sozusagen ein bisschen Bombardement in der Nähe von Kiew oder um das Stadtzentrum Kiew herum auf militärisch genutzte Gebäudeteile. Das ist nur ein Symptom.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Moral islamisch gesehen. Bleiben Sie dran!
Moral islamisch gesehen. Für die islamkonforme Moral ist die kulturelle Unabhängigkeit der Muslime von großer Bedeutung und um diese wird es heute gehen. Wir sagten, dass Wissen und Wissenschaft, geistige Arbeit, Vernunft und strikte Ablehnung der Unwissenheit wichtige Kennzeichen der islamischen Kulturordnung bilden. Diese Indizien und Werte verleihen dem angestrebten islamischen Glaubensvolk Orientierung und eine besondere Identität. Ein ausgesprochen wichtiges und für das Schicksal entscheidendes Prinzip, welches diese Identität beschützt, ist die kulturelle Unabhängigkeit. Generell umfasst eine Kultur, Religion, Sprache, Bräuche, Lebensstil, Kunst, das Bildungssystem, die auditiven, visuellen und virtuellen Medien und die politische und wirtschaftliche Welt. Alle diese Bereiche werden entscheidend von den herrschenden Überzeugungen geprägt. Es genügt ein kurzer Blick auf die Bewegungen der Propheten Gottes, um festzustellen, dass diese, inspiriert von dem Glauben an den einen Gott, so gut sie konnten, die Menschen in ihrem Zeitalter aus der Abhängigkeit von falschen Mächten, der Unwissenheit und der Einwilligung in die Unterdrückung zu befreien suchten. Die Propheten stärkten in den Menschen ihr Selbstvertrauen und Ehrgefühl und das Verlangen nach inneren und äußerer Freiheit und Unabhängigkeit. Der geehrte Prophet des Islams erhob sich nach seiner Aussendung mit dem Ruf La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer dem einen, gegen die Kultur der Zentren von Macht und Reichtum, um das Fundament für die kulturelle Unabhängigkeit zu legen. Durch seine Erhellung der Wahrheit mittels der Offenbarung und durch Hervorrufung von Einsicht unter den Menschen hat er in ihnen den Wunsch nach Unabhängigkeit ins Leben gerufen. Aber die Vornehmen der Quraysh fürchteten um ihre arrogante Vorherrschaft und erschienen daher mit aller Macht auf der Szene, damit das Volk ihnen weiterhin untertänig bleibt. Sie wollten, dass das Volk weiterhin in Unwissenheit zubringt und versuchten zu verhindern, dass es sich unabhängig macht und loskettet. Uns zu vergegenwärtigen, wie bedeutend die kulturelle Unabhängigkeit für das Schicksal ist, sollten wir uns klar machen, dass heute mehr denn je Leute wie der berüchtigte Abu Sufyan und der ruhmlose Muawiyah sich vor der Wiederbelebung jenes wahren Islams fürchteten, den Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, gelehrt hat und der die gedanklichen Grundlagen und Überzeugungen verändert. Diese Leute sind daher in den Krieg gegen den wahren Islam gezogen, der zu seinem Glaubensvolk wie folgt spricht: Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für das Gebieten des Rechten und Verbieten des Verwerflichen je unter den Menschen hervorgebracht worden ist. Sure 3, Ale Imran, Vers 110. Jener Islam, der mahnt: Und erlahmte nicht und werdet nicht traurig, wo ihr doch in allem die Oberhand haben werdet, so ihr gläubig seid. Sure 3, Ale Imran, Vers 193. Und jener wahre Islam, der verheißt: Gott gehört die Macht und auch seinem Gesandten und den Gläubigen. Sure 63, Munafirun, Vers 8. Der wahre Islam verkündet der Weltgemeinde, der Muslime und überhaupt der Menschheit, wie kulturelle Unabhängigkeit, welche die Voraussetzung für politische, wirtschaftliche und militärische Unabhängigkeit ist, erreichbar wird. Aus der Sicht des Islams und aufgrund seiner Lehre von dem einen einzigen Gott gibt es keine Entschuldigung dafür, sich der Gewalt von Herrschern aus dem Lager des Unglaubens und der Erniedrigung durch sie zu fügen. Jeder Schritt einer Gesellschaft oder eines Staates, der in die Selbsterniedrigung führt, insbesondere seitens der anscheinend islamischen Regimes gegenüber den arroganten Potentanten in den USA, Europa und den Zionisten, verstößt gegen den göttlichen Willen. Denn im Koran spricht der Herr: Gott wird nie den Ungläubigen eine Möglichkeit geben, über die Gläubigen zu herrschen. So steht es im Vers 141 der Sure 4 Nisa. Imam Ali, Friede sei mit ihm, hat sich vom Koran inspirieren lassen, als er an einer Stelle in seinem Schreiben 31 nach Jul Balare gesagt hat: Sei kein Diener von anderen, denn Allah hat dich frei erschaffen. Aber die nach Vorherrschaft strebenden politischen Führer wenden jegliche List an, um ihre hegemoniale Politik aufzuzwingen. Sie gründen oder unterstützen Gruppen, die eine abwegige Parallelströmung zum Islam bilden, wie die saudischen Wahhabiten, die Taliban, die Takfiri-Gruppen, welche Gläubige exkommunizieren, neue mystische Bewegungen oder auch die IS-Bande. Auf diese Weise versuchen sie, den wahren Islam des Propheten Mohammed zu bekämpfen. Sie provozieren durch Verbrennung von Koranexemplaren und durch Verbreitung und Unterstützung von beleidigenden Karikaturen über den Propheten des Islams und durch Unterstützung von angeheuerten Schriftstellern wie Salman Rushdie, und sie drohen mit Angriffen, verhängen Sanktionen und schüren Krieg. Auf diese Weise und mit den Mitteln der Kunst und Literatur und den Medien haben sie es darauf abgesehen, die geistige und kulturelle sowie die politischen und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Muslimvölker zu verhindern. Sie wollen verhindern, dass die muslimischen Völker an Weitsicht und an ein Bewusstsein gelangen, welches sie nach einem Wandel streben lässt. Man achte jedoch bei der ganzen Sache auch auf den folgenden Punkt: Wenn wir gemäß den islamischen Lehren die kulturelle Unabhängigkeit verteidigen, das heißt die religiösen Überzeugungen und die religiösen und menschenwürdigen Werte der islamischen Weltgemeinde behüten und unsere Identität und unsere Freiheit schützen wollen, so ist damit nicht gemeint, dass wir die kulturellen Errungenschaften der anderen Völker nicht nutzen. Mit anderen Worten: Wir begrüßen den kulturellen Austausch, aber wir müssen gegenüber dem Kulturangriff und der kulturellen NATO Widerstand leisten. Mit den Worten des Oberhauptes der Islamischen Republik bei einem Treffen mit den Volkskräften des Basijes im Jahre 1992: Es ist das eigentliche Ziel der islamischen Revolution, gegenüber den unwahren und falschen Maßstäben der Welt Widerstand zu leisten und sie zu ändern. Der Feind versucht uns, unsere Jugend, durch die Verbreitung einer falschen Kultur Unzucht und Sünde zu entreißen. Eines der deutlichen und lehrreichen Beispiele in der Geschichte, welches veranschaulicht, dass die Muslime ihre kulturelle Unabhängigkeit bewahren müssen, ist das Abenteuer von dem Sturz der 800-jährigen Herrschaft der Muslime in Spanien. Die Muslime befanden sich an der Spitze der Macht, aber die Muslime auf der Iberischen Halbinsel wurden entmachtet, und zwar infolge des Einflusses von westlichen Staaten und durch einen kulturellen Wandel in Form zügelloser Beziehungen zwischen Mädchen und Jungen, der Verbreitung von Unzucht und Übel und der Schwächung des religiösen Glaubens, der Veränderung des Bildungssystems und der Entfremdung der jungen muslimischen Generation von ihrer Identität, sowie dem Sturz vergnügungssüchtiger Herrscher und dem schwachen Willen von Scheinmuslimen. Dies kann ein Warnzeichen für die islamische Welt sein. Der Koran sagt über das Endziel der Feinde, die sich gegen den Islam verschworen haben: Sie hören nicht auf, gegen euch zu kämpfen, bis sie euch von eurer Religion abbringen, wenn sie es können. Sure 2, Barare, Vers 217.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Doppelstandard der westlichen Staaten hinsichtlich der Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Einer der grundlegenden Kritikpunkte an westlichen Menschenrechtsansichten und Verhalten ist die Instrumentalisierung dieses Rechts, um politischen Druck zu rechtfertigen und Menschenrechtsfragen auf politisch voreingenommene Ziele zu lenken. Aus westlicher Sicht der Kategorie Menschenrechte geht es vor allem um politische Ziele, die unter dem Deckmantel menschenrechtlicher Ansprüche verborgen werden. Regierungen wie Kanada, Australien, Großbritannien, Dänemark, USA, Deutschland und Frankreich sprechen ständig über Menschenrechte, während in diesen Ländern Unterdrückung von Bürgerrechtlern, Tötung von Schwarzen und Ureinwohnern sowie Verletzung der Rechte von Minderheiten, insbesondere von Muslimen, die Belästigung und Folter von Gefangenen und das Durchgreifen gegen Migranten innerhalb der EU-Grenzen als Umsetzung des Gesetzes verkauft werden. Dieser Ansatz zeigt, dass die Frage der Rechte stark von den politischen Zielen und utilitaristischen Ansichten des Westens beeinflusst wird. Aus dieser Sicht gibt es zwei Punkte, die es wert sind, bei der Bewertung der Doppelmoral des Westens hinsichtlich der Menschenrechte nachzudenken. Der erste Punkt: Es gibt Widersprüche im Umgang mit Fällen von Menschenrechtsverletzungen, und diese Ambivalenzen können in keiner Weise zur Förderung der Menschenrechte beitragen. Der zweite Punkt: Es sind die voreingenommenen politischen Ziele, die die Aufmerksamkeit von der Realität der Menschenrechte abgelenkt haben. Robert Fantina, ein Forscher und Aktivist für Frieden und soziale Gerechtigkeit, sagt dazu: Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde am 10. Dezember 1948 auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen in Paris verabschiedet und von 48 Ländern, darunter auch von den Vereinigten Staaten, ratifiziert. In dieser Erklärung werden die Grundsätze der Menschenrechte ausführlich dargelegt, die auf internationaler Ebene unterstützt werden sollten. Aber die USA sind dieser von den westlichen Ländern angepriesenen Erklärung nicht einmal gefolgt. Es ist offensichtlich, dass die Menschenrechtsauffassung frei von jeglichen politischen Erwägungen sein und menschliche Werte unabhängig von Rasse, Religion und Nationalität zum Ausdruck bringen sollte. In der Praxis ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu einem Instrument geworden, um anderen Nationen der Welt die einseitige Sichtweise des Westens aufzuzwingen, und auf diesem Weg versucht der Westen, anderen Ländern seine Kultur und Normen aufzuerlegen. Die islamische Menschenrechtserklärung reagiert jedoch auf diese Widersprüche und auferlegten Unterschiede in der Frage der Menschenrechte und präzisiert: Nach islamischem Recht leiten sich die Menschenrechte aus der dem Menschen innewohnenden Würde und Wertigkeit ab, und die islamische Umma, die Gott zur besten Umma gemacht hat, hat eine globale Mission, und obwohl die Menschheit die Stufen des Fortschritts und den materiellen Wissenschaften erreicht hat, hat sie jedoch einen dringenden Bedarf an Glaube und Spiritualität, um ihre Rechte und ihre Zivilisation zu unterstützen. Diese Unterschiede zeigen, dass die Frage der Menschenrechte mit den dualen Ansätzen des Westens in politische Fragen verwickelt ist. Für diese Mächte besteht das Ziel in Menschenrechtsfragen darin, politische und interventionistische Ziele voranzutreiben. Diese Handlungen haben Menschenrechtsorganisationen dazu verleitet, sich vom eigentlichen Schutz der Menschenrechte zu entfernen. Vor dieser wichtigen Herausforderung steht auch der Menschenrechtsrat, dessen Aufgabe es ist, die Umsetzung der Bestimmungen der Charta der Menschenrechte in den UN-Mitgliedstaaten zu überwachen. Thank you. Der von Westen praktizierte Doppelstandard hat tatsächlich das Urteil über die Menschenrechte mit voreingenommenen politischen Zielen kombiniert. Parsar Jafari, ein politischer Analyst, kritisiert an dieser Stelle die Dualität der Menschenrechte im Westen und sagt, wenn es keinen politischen, dualen, instrumentellen und voreingenommenen Umgang mit den Menschenrechten gibt, können realistische und verantwortungsbewusste Sensibilitäten die Lebensbedingungen der Menschen verbessern. Aber in der heutigen Welt sehen wir einen solchen Ansatz nicht. Und die Großmächte haben die Position der Menschenrechte ernsthaft herabgesetzt, indem sie dieses Thema als Instrument benutzten. Mit solchen negativen Erfahrungen ist die Bewertung der Menschenrechtslage in den Ländern fern von den Tatsachen und zielt eher darauf ab, die öffentliche Meinung zu täuschen, was zu einem erhöhten Misstrauen gegenüber dem Menschenrechtsrat führen kann. Das widersprüchliche Verhalten des Westens gegenüber den Menschenrechten deutet darauf hin, dass er dieses Thema als politisches Instrument gegen andere Länder einsetzt, wann immer seine Interessen es erfordern. Mit anderen Worten, auch das sollte noch gesagt werden, die größten Feinde der Menschenrechte und der Demokratie sind diejenigen, die sie als Instrument ihrer Außenpolitik gegen die legitimen Nationen und Regierungen von Ländern einsetzen, die im Konflikt mit ihren arroganten Interessen stehen. Die angeblichen Verteidiger von Menschenrechten sprechen über die Verletzung der Menschenrechte im Iran, während die von ihnen verhängten Sanktionen die Lebensgrundlage, die körperliche und geistige Gesundheit des iranischen Volkes ernsthaft bedroht haben. Aufgrund von Sanktionen wurden viele Patienten der Zugang zu benötigten Medikamenten verweigert und sie verloren ihre Gesundheit aufgrund von Sanktionen. Die Islamische Republik Iran kritisiert diese Doppelmoral, fordert aber immer alle Länder auf, bei der Untersuchung von Menschenrechtsfragen die Prinzipien der Universität, Neutralität und nichtselektiven Behandlung einzuhalten. Auch die Entwicklung und Förderung der Menschenrechte auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene im Rahmen religiöser Verpflichtungen und der Einhaltung der Verfassung, innerstaatlicher Gesetze und internationaler Verträge ist eine der ständigen Prioritäten der Islamischen Republik Iran. Wir schließen an dieser Stelle den zweiten Teil des Beitrags über den Doppelstandard der westlichen Regierungen in der Frage der Menschenrechte ab und sagen Ihnen alles Gute bis zum dritten Teil.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.